Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Kühler ein. Herzlich willkommen. Die Forderungen, unnötige Beschränkungen auch im Kulturbereich zu lockern, werden lauter. Die Kulturminister der Länder haben dazu einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt. Die Chefin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen etwa und mit ihr viele andere deutsche Museumsdirektoren fordern Perspektiven für den gebeutelten Kulturbereich. In unserem Nachbarland Österreich, da haben die Museen schon wieder geöffnet. Das Naturhistorische, das Technische Museum in Wien, das Kunsthistorische, das Belvedere, das MUMOK, das Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, das Museum der Moderne in Salzburg und auch das Wiener Leopoldmuseum wieder. Und auch natürlich die berühmte Grafische Sammlung Albertina. Und deren Direktor ist Klaus Albrecht Schröder. Ihn habe ich gefragt: Wie haben Sie sich in der Albertina, Ihrem Haus, auf die Öffnung, auf Maskenpflicht vorbereitet?
Die Pflicht, im Museum eine FFP2-Maske tragen zu müssen, kommt für uns nicht überraschend und sie kommt nicht unwillkommen. Wir haben lange, bevor die Maskenpflicht etwa in Theater, Opernhäusern und Konzerthäusern im Oktober eingeführt worden ist, bereits mit Anfang August in den Museen die Maskenpflicht eingeführt. Ein Grund war auch, dass ich damals in Italien war und gesehen habe, wie man eigentlich an jedem Ort, in jedem Innenraum die Maske getragen hat, mit einer großen Disziplin und das auch zu keinem Widerstand in der Bevölkerung geführt hat. Auch wir hatten bis dahin am Tag 20 gezählte Besucher, die sich beschwert haben, dass Menschen keine Maske getragen haben. Es war ja freiwillig. Und nachdem wir die Maskenpflicht eingeführt haben, hat sich innerhalb von 3 Tagen einer gemeldet, der wieder gegangen ist, weil er die Maske nicht tragen wollte. Die Akzeptanz der Maske ist weithin gegeben. Man kann in einem Museum leicht ausweichen, sollte jemand hinter einem hüsteln, geht man in den nächsten Raum oder zu einem anderen Bild. Und dazu kommt, dass die Museen nicht wegen dieser Pandemie, sondern um der Sicherheit der Kunstwerke willen, eine unglaublich moderne Klimatechnik mittlerweile haben und in wenigen Minuten bei uns zwischen 5 und 12 Minuten der gesamte Luftaustausch gegen Frischluft stattfindet, sodass wir sicherstellen können, dass man mit Frischluft wieder versorgt ist. Mit all diesen Gründen sind wir hygienisch gut gerüstet und die einzige wirkliche Herausforderung ist eigentlich das Anpassen des Programms permanent, das Verschieben von Ausstellungen, aber auch daneben eine ganz neue digitale Strategie aufzubauen, die womöglich in Zukunft für einen Teil unseres Publikums auch ein Totengräber werden könnte, weil man sich daran gewöhnt, das kulturelle Angebot nur mehr digital zu nutzen und abwandert von der Oper zum Bildschirm, vom Museum ins Internet.
Ich höre daraus, Herr Schröder, mit den ersten Tagen der Öffnung sind Sie durchaus zufrieden.
Ich bin deswegen zufrieden, weil wir endlich offen haben. Und weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen das wichtig ist. Aber ich bin natürlich nicht zufrieden mit den Besucherzahlen, obwohl ich genau mit diesen gerechnet habe. Wir haben üblicherweise in diesem Zeitraum jetzt zwischen 3.000 und 4.000 Besucher am Tag. Wir haben jetzt kaum mehr als 500 Besucher am Tag. Das wird sich in den nächsten Tagen etwa auf 800 erfahrungsgemäß bis maximal 1.000 steuern. Das ist immer noch nicht nichts. Ich weiß, bei vielen Museen wären das Traumzahlen. Für uns ist das eigentlich eine Katastrophe. Und ich rechne erst in 14 Tagen bis in 3 Wochen wieder mit einer Erholung der Besucherzahlen.
Der Ministerpräsident aus dem Nachbarland Bayern ist nicht glücklich über die Öffnung. Wie denken Sie, sollten die Museen in Deutschland weiterhin geschlossen bleiben? Oder andersrum gefragt, rechnen Sie mit so einer Art Museumstourismus vielleicht aus den südlichen Bundesländern der Bundesrepublik?
Nein, ich rechne nicht im Entferntesten mit einem Museumstourismus und ich glaube, Herr Söder würde hier auch wirklich keinen Einwand haben, dass die österreichischen Museen geöffnet worden sind, ihn irritiert, dass Skilifte geöffnet sind, ihn irritiert, dass der Handel geöffnet ist. Und dazu möchte ich mich gar nicht äußern, aber Faktum ist, dass wahrscheinlich sogar vor dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 95% aller Museen, auch in der Bundesrepublik Deutschland, so wenige Besucher haben, dass man wirklich jemanden küssen muss, eine Mund-zu-Mund-Beatmung vornehmen muss, um überhaupt von dem angesteckt werden zu können. Vergessen wir nicht, dass es nur ganz wenige Museen, wie auch die Albertina in Wien, ist, dass die über 1 Million Besucher haben. Aber auch das verteilt sich dann über das Jahr gesehen, am Tag bis zu 13 Stunden Öffnungszeit, verteilt sich das auf 8.000, 10.000, 15.000 Quadratmeter. Daher die Museen sind sicher nicht der Infektionsherd. Nur aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes Grundsatzes und des Verfassungsrechts kann man nur entweder den Handel und die Museen gleichzeitig schließen oder gleichzeitig öffnen. Ich bin dafür, dass auch in Deutschland die Museen aufmachen, aber es ist eine Entscheidung, die andere treffen müssen.
Genau, dafür haben die Kultusminister der Länder ja gerade einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, damit auch die Kultur nicht benachteiligt wird. Ihre Kollegen von Belvedere werben ganz offensiv zum Valentinstag mit freiem Eintritt hereinspaziert, also eine ausdrückliche Ermunterung. Halten Sie das fürs richtige Signal gegenwärtig, gerade auch in Österreich?
Ich möchte das deswegen nicht beantworten, ob es richtig ist, weil ich auch nicht sagen möchte, dass es falsch ist. Das muss jeder für sich beantworten. Wir haben uns dezidiert und sehr bewusst gegen ein Sale-Konzept entschieden, gegen ein Goodie, das man hier jetzt noch anbietet. Ich möchte in diesen Ausverkauf, den der Einzelhandel betreibt, nicht einstimmen. Und vor allem möchte ich auch nicht riskieren, dass wir möglicherweise dadurch dann doch eine Art Klumpenrisiko auslösen. Die Maskenpflicht, der Luftaustausch, das alles zusammengenommen sollte eigentlich jeden Besucher in Sicherheit wägen und das zu Recht und gleichzeitig die Möglichkeit haben, ein visuelles Erlebnis zu haben, auf das man jetzt lange, vielleicht viel zu lange verzichten musste.
Sagt Klaus Albrecht Schröder, er ist der Direktor der Wiener Albertina, die ähnlich wie viele andere Häuser in Wien und Österreich wieder geöffnet hat. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen naturgemäß auch auf die Filmkunst. Viele Kinos sind an den Rand des Ruins gebracht worden. Streaming-Dienste hingegen erleben einen Boom. Was bedeutet das nun für Filmemacher? Können sich Streaming und Kino vielleicht gegenseitig bereichern? Sind sie Konkurrenten? Wie verändert das alles die Kinobranche? Darüber hat die Akademie der Künste in Berlin debattiert. Mit der Corona-Pandemie gewann die Streaming-Plattform Millionen neuer Abonnenten. Wo gehen die hin? Kinos mussten schließen, Festivals digital stattfinden. Im Beitrag von Oliver Kranz hat jetzt erst einmal Janine Meerapfel das erste Wort.
Since we are all very, very eager to go back to cinemas, we are still living in the land of streaming.
Wir wollen alle zurück in die Kinos, doch wir leben im Land des Streamings. Janine Meerapfel brachte gleich zum Beginn des Gesprächs die Situation auf den Punkt. Sie ist Filmregisseurin und Präsidentin der Akademie der Künste. Die Corona-Pandemie hat Filmgenuss außerhalb der eigenen vier Wände unmöglich gemacht. Die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands Deutscher Filmtheater, Christine Berg, ist besorgt.
Es gibt zwei Dinge, die mir Angst machen. Das erste ist, wir wissen nicht, wann wir wieder aufmachen dürfen. Vielleicht ist es Ostern, aber wir wissen es nicht. Unsere größte Sorge ist aber der zweite Punkt. Wenn wir öffnen, wird es Filme geben, das wissen wir. Aber werden wir diese Filme exklusiv haben oder haben wir sie mit Netflix und Co. zusammen? Was ist mit der Filmindustrie passiert in den letzten 12 Monaten?
Streaming ist inzwischen zum wichtigsten Ausspielweg geworden. Doch was bedeutet das für das Kino? Werden Zuschauer, die die Filme zu Hause sehen können, nicht mehr kommen? John Baranechea vom Streamingportal Mubi schüttelt den Kopf.
Wir sehen uns nicht als Konkurrenz für das Kino, sondern als Partner. Wir kooperieren mit Kinos, zum Beispiel indem wir ihnen Filme zur Verfügung stellen, bevor wir sie selbst zeigen. Wir haben auch eine App, die heißt Mubi Go. Da bieten wir unseren Abonnenten ein freies Kinoticket pro Woche für bestimmte Filme an. Wir wollen einfach, dass das Publikum für gute Filme größer wird.
Doch Mubi ist ein Sonderfall. Wirklich große Streaming-Dienste wie Netflix lehnen die Kinoauswertung ihrer Filme ab. Es gibt also eine Konkurrenz der Ausspielwege. Die Frage ist nur, ob sie so zerstörerisch ist, wie die Kinobranche es befürchtet. Schließlich können Filmtheater etwas bieten, was beim Streaming fehlt. Ein Gemeinschaftserlebnis. Die Drehbuchautorin Anna Winger betont,
ich glaube, die Leute werden Gemeinschaftserlebnisse suchen, sobald sie wieder möglich sind. Kinos bieten das. Wenn man dort einen Film sieht, ist das eine emotionale Erfahrung. Das vermisst wohl jeder.
Zudem hätten Filmtheater auch technisch viel bessere Möglichkeiten als das Heimkino. Doch auch Streamingdienste hätten ihre Vorteile. Anna Winger verweist auf die Serie Unorthodox, die sie für Netflix geschrieben und produziert hat.
Unorthodox ist in Yiddish.
Wir haben unorthodox auf Jiddisch gedreht. Das ist eine Sprache und eine Kultur, die kaum jemand kennt. Im Grunde richtet sich die Serie an Nischenpublikum. Hätten wir sie für einen nationalen Fernsehsender produziert, wäre das Zuschauerpotenzial zu klein gewesen. Doch Netflix hat sie in 190 Ländern gleichzeitig herausgebracht. Und auf einmal war das Publikum riesig.
Es stimme also nicht, dass Streamingdienste nur Filme für die breite Masse anbieten, sagt Anna Winger. Der Aufstieg von Netflix sei nicht das Ende der Filmkultur. Janine Meerapfel hingegen sieht in Streamingdiensten eine Gefahr.
Wenn wir Streamingdienste nutzen, werden wir von Algorithmen gesteuert. Wir sehen dort nämlich nicht das, was wir suchen, sondern was uns angeboten wird. Im schlimmsten Fall nehmen wir das einfach hin und verlieren unseren Geschmack. Das passiert nicht, wenn wir ins Kino gehen.
Dieser düsteren Prognose mochten sich die anderen Gesprächsteilnehmer nicht anschließen. Schließlich sind durch Streamingdienste Filme viel leichter verfügbar. Man kann sich auch Klassiker anschauen und den eigenen Geschmack kultivieren. Wichtig sei jedoch ein Vorwissen, das besonders der jungen Generation vermittelt werden müsse. Es gebe Teenager, die die Magie des Kinos gar nicht mehr kennenlernten. Christoph Terhechte, der Geschäftsführer des Doc-Filmfestivals Leipzig, fordert die Kinos zu subventionieren.
Ich verstehe nicht, warum jede deutsche Stadt über 200.000 Einwohner ein Museum und ein Theater unterstützt, aber kein Kino.
Kino sei nicht nur Kommerz, sondern auch Kultur, betont Christoph Terhechte. Gerade jetzt, wo sie durch Corona und die Konkurrenz durch Streamingdienste in Bedrängnis geraten, seien sie besonders schützenswert.
Berichtet Oliver Kranz. Als Drohmails insbesondere gegen prominente Frauen verschickt wurden, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren, da geriet auch eine Polizeiwache in Frankfurt am Main ins Blickfeld. Illegal wurden Daten über Frauen abgefragt, die später für die Morddrohungen verwendet wurden. Eine rechtsextreme Chatgruppe von Polizisten wurde gesprengt, die Beteiligten suspendiert. Das wollten leitende Beamten nicht auf sich sitzen lassen und ein anderes Gesicht zeigen. Sie haben im Polizeipräsidium Frankfurt am Main zentrale Veranstaltungsräume nach Widerstandskämpfern aus der NS-Zeit, aus den Reihen der Polizei benannt. Außerdem geht eine Wanderausstellung zu Polizeiverbrechen im Nationalsozialismus auf Reise durch Frankfurter Polizeireviere. Hören Sie Ludger Fittkau über eine Kultur der historischen Aufklärung in der hessischen Polizei, die auch gegen antidemokratische Umtriebe gerichtet ist.
Frankfurt, Bahnhofsviertel, das Hinterzimmer eines Restaurants. Hier treffen sich regelmäßig Polizisten, die der SPD nahestehen. Heute wäre das nicht weiter erwähnenswert. Doch diese Treffen finden zur Zeit des Nationalsozialismus statt. Es sind konspirative Versammlungen, in denen der Sturz Adolf Hitlers vorbereitet wird. Die Gruppe gehört nämlich zum Widerstandsnetz, das Wilhelm Leuschner, der ehemalige sozialdemokratische Innenminister des sogenannten Volksstaats Hessen, seit Mitte der 1930er Jahre aufgebaut hat. Leuschner arbeitet vor dem 20. Juli 1944 eng mit den zum Aufstand gegen die Diktatur bereiten Militärs um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, zusammen. Die Frankfurter Polizisten wollen die örtliche Gestapo-Zentrale stürmen und auch Radio Frankfurt besetzen, sobald das Signal aus Berlin kommt. Der Kopf der Gruppe ist Christian Fries, nach der Befreiung Kriminaldirektor in der Mainmetropole. Einer der Nachfolger von Christian Fries ist dort heute Rainer Beer, stellvertretender Kripo-Chef.
Welch ein kühner Plan, das muss man wirklich sagen. Ja, hier den Auftrag zu erhalten, so eine Zelle zu gründen, das zu gründen aus aktiven Polizeibeamten und sonstigen Leuten, die er da um sich geschart hat. Und dann also wirklich, wie man sich das so vorstellt, den hessischen Rundfunk zu stürmen und hier die Gestapo zu entwaffnen. Also es ist unglaublich, seine Geschichte. Und ich sag mal, das im Rahmen eines ja regelrechten Doppellebens zu tun. Er war ja aktiv im Dienst, hielt Distanz zu den Nationalsozialisten, war aber irgendwie doch aktiv im Dienst noch.
Christian Fries, geboren im Saarland, engagiert sich schon nach dem Ersten Weltkrieg in Arbeiter- und Soldatenräten in Saarbrücken und später weiter westlich für ein demokratisches und sozialistisches Deutschland. In den Polizeidienst in Frankfurt am Main tritt er ein, um dort die demokratischen Kräfte zu stärken. Schon vor 1933 geht er gegen Nazis vor. Etwa 1931, als SA-Mitglieder im großen Frankfurter Roxy-Kino während der Aufführung des Antikriegsfilms »Im Westen nichts Neues« nach dem Roman von Erich Maria Remarque eine Handgranate werfen. Fries ermittelt den Täter und geht persönlich zu einem berüchtigten SA-Treffpunkt, um ihn dort zu verhaften. keine ungefährliche Aktion, so Rainer Beer.
Absolut. Das ist natürlich einer der bemerkenswerten Aktionen von ihm. Ermittlungserfolg von Fries bei diesem Vorfall, bei diesem gewalttätigen Anschlag auf das Roxy-Kino ist sicherlich ganz bemerkenswert gewesen. Und die Nazis haben das auch nicht vergessen.
Christian Fries wurde 1933 zwar nicht entlassen, blieb aber unter Beobachtung und von Beförderungen ausgeschlossen. Ab 1937 ging er daran, die Widerstandsgruppe aufzubauen. In einem von der Polizei neu herausgegebenen Buch und mit der Namensgebung von zentralen Veranstaltungsräumen wird nun im Polizeipräsidium Frankfurt am Main an Fries und zwei weitere Widerstandskämpfer erinnert.
Wir erhoffen uns einfach, dass dadurch besondere Biografien, besondere Namen in aller Munde bleiben und dadurch, dass ja das Herz dieses Polizeipräsidiums eigentlich in diesen Veranstaltungsräumen hier schlägt und dass die auch in Nicht-Corona-Zeiten bestimmt auch wieder häufiger gebucht werden, so dann irgendwie in aller Munde bleiben.
Gleichzeitig wurde eine Wanderausstellung eröffnet, die zeigt, dass die meisten Polizisten in der NS-Zeit an den Verbrechen des Systems aktiv beteiligt waren. Der leitende Frankfurter Kripo-Beamte Rainer Beer betont, die Ehrung der Widerstandskämpfer ist auch ein ganz bewusst gewähltes politisches Symbol angesichts der rechtsextremen Chatgruppe in der Polizei Frankfurt am Main sowie der bis heute nicht aufgeklärten Datenabfrage von einem Polizeicomputer der Stadt. Die Daten wurden für Drohmails, vor allem gegen Frauen des öffentlichen Lebens, verwendet.
Das hat uns als Behörde bis ins Mark erschüttert. Und so diese aktuelle Diskussion oder dass es auch Stimmen gibt, die da jetzt immer lauter werden und sagen, es muss irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden. Angesichts dieses Ausmaßes an Gräueltaten fällt einem das halt wirklich schwer. Und von daher muss man sagen, wer heute in Chatgruppen ja vermeintlich lustige Hitlerbilder verschickt, ja, sollte sich einfach vergegenwärtigen, in welcher Form damals der Staat Leute terrorisiert hat. Und in so einem Zusammenhang dann irgendwie von einem Schlussstrich, von einem Vergessen zu reden, ist völlig unerträglich.
Das Frankfurter Polizeipräsidium ehrt Widerstandskämpfer aus ihren Reihen gegen den NS-Staat und versteht das als Beitrag der politischen Bildung nach innen. Ludger Fittgau war das. Achtlos gehen wir häufig an Kunstwerken im öffentlichen Raum vorbei. An Skulpturen, in Parkanlagen, Standbildern von Herrschern, Denkmälern, von Schriftstellern, Künstlern oder Allegorien auf Gefallene der Weltkriege in Form von marmornen, liegenden Löwen und Kriegern. Oft erkennen wir das gar nicht oder können es nicht mehr lesen. Eine große figurative Brunnenanlage, sagen wir in Düsseldorf oder Essen, als Allegorie auf die Schwerindustrie, ist dann noch willkommen. Was aber, wenn riesige, mächtige, rostende Stahlplatten unweit des Bahnhofs stehen, als seien sie dort abgestellt und nicht abgeholt worden? Wer aus dem Bochumer Bahnhof kommt, fällt fast über sie. Und was in New York schon für Ärger und Argwohn der Beschäftigten sorgte, tat es auch in Bochum, als die Stahlplatten eines der bedeutendsten modernen Bildhauers, nämlich Richard Serra, 1979 dort aufgestellt wurden. In unserer Serie Kunst draußen, Anja Reinhardt.
Wie von einem riesenhaften Kraftprotz in den Boden gerammt, ragt die Stahlskulptur auf einer Verkehrsinsel vor dem Bochumer Hauptbahnhof in den Himmel. Ein mächtiger Turm aus 4 aneinandergelehnten Platten, knapp 1000 Tonnen schwer und dennoch fast schwebend im Eindruck. Terminal von Richard Serra wurde 1977 auf der Documenta 6 gezeigt, bevor die Skulptur 1979 in Bochum aufgestellt wurde. 350.000 D-Mark hatte die Stadt für das Werk gezahlt. Zustande gekommen war der Ankauf vor allem durch Serras Galeristen Alexander von Bersworth-Wallrabe, der in seiner Galerie M neue, konkrete Kunst und erstmals Richard Serra in Deutschland zeigte. Der amerikanische Künstler kannte Bochum also. Für ihn kam keine andere Stadt zur endgültigen Aufstellung in Frage, wie Bersworth-Wallrabe sich heute an die Worte des Künstlers erinnert.
Für mich wäre diese Skulptur idealiter in Bochum. Und ich habe durch dich jetzt Kontakt in die Stahlindustrie, die mich anregen, und habe ihn gefragt, wie stellst du dir das vor? Und dann hat er gesagt, du wohnst doch da, sieh doch zu, dass du denen die verkaufst. Und dann war super, im Ruhrgebiet einer Stadt wie Bochum so eine Skulptur zu verkaufen, ist das eine der leichtesten Aufgaben. Herrlich, dankeschön.
Glücklicherweise saßen im städtischen Kulturausschuss Kunstfreunde, die den Ankauf möglich machten. Hätten sie geahnt, welcher Aufschrei folgen würde, wäre die Sache vielleicht anders verlaufen. Ein Jahr nach der Platzierung im Zentrum der Stahlstadt machte der WDR in seiner Sendung Hallo Ü-Wagen das Kunstwerk zum Thema. Und die Bochumer machten sich Luft.
Ich finde, das ist eine gute Toilette und eine Rattenherberge.
Dieses Ding, was sie hier hingebaut haben, ja, ist katastrophal. Pfui dafür. Scheiße.
Ich halte das für eine makabre Ironie. Ein Mann, der 8 Stunden am Fließband steht, mit Stahl konfrontiert ist, dem als Kunstwerk wieder Stahl hinzustellen.
Ich frage die Künstler, die sich Künstler nennen, ob sie nicht wirklich der Meinung sind, dass man das, was man da sieht, nicht als entartete Kunst bezeichnen muss.
Braune Andeutungen in der eigentlich tiefroten Arbeiterstadt Bochum. Man muss diesen Widerstand heute mitdenken, wenn man vor diesem Werk steht, das an sich schon widerständig zu sein scheint. Gegen die Schwerkraft, gegen die etwas trostlose Weite an diesem Platz. Dem Inneren der Erde abgerungen und nach außen gestülpt. Terminal erzählt den Strukturwandel der Stadt Bochum und des Ruhrgebiets von stahlverarbeitenden Industriezentren zu Dienstleistungs- und Kulturstätten, in denen früher die Luft so dreckig war, dass auch die Tage grau blieben, in denen Menschen das Nötigste zum Leben in der Schwärze und Enge von Stollen verdienten, die sich einen Panzer aus Schnoddrigkeit anlegten, so wie Sarahs Stahl sich durch Rost einen Panzer anlegte, der das Material darunter schützte. Einen Panzer benötigte auch der Galerist Alexander von Bersworth-Wallrabe.
Es wurde sehr aggressiv, mir wurden Scheiben in der Galerie eingeworfen nächtens, mir wurde eine Platane vor der Galerie umgesägt. Mir wurden Reifen am Auto angeschnitten und einmal bin ich da mit geplatzten Reifen von der Autobahn geflogen.
Kunst ohne die Hemmschwelle eines Museumstempels, für jedermann sicht- und erfahrbar. Das war Sarahs Idee. Kunst, an der niemand vorbeisehen kann, die sich aber der Erfassung widersetzt, da sie aus jeder Perspektive durch die überstehenden Kanten anders aussieht. Nur eine Seite öffnet sich ein wenig. Wer ins Dunkle hineinschlüpft und nach oben blickt, sieht ein perfektes Quadrat, wahlweise mit blauem Himmel, ziehenden Wolken oder herabfallenden Regentropfen. Ein stählernes Kunstwerk, das ein fließendes, sich in jeder Sekunde veränderndes weiteres Kunstwerk produziert, nur sichtbar für jemanden, der sich auf die Skulptur einlässt. Die Bochumer haben sich nach 40 Jahren mit Richard Sarahs Plastik ausgesöhnt. Eine Beziehungsgeschichte, die auch zeigt, welche Energien und Prozesse Kunst freisetzen kann.
Die Skulptur hat ja sehr viel tieferen Sinn, wenn man darüber reflektiert, dass die natürlich auch auf Existenz hindeutet, die nicht nur mit Geschichte, das auch selbstverständlich zu tun hat, aber mit Menschheit oder Menschengeschichte oder Menschheitsexistenz überhaupt. Dieses Dunkelwerden, diese Vergänglichkeit, die sich im Rost ausdrückt, ist ja eine Metapher, die durchaus auch auf unser Leben anwendbar ist.
Kunst draußen. Ein Beitrag von Anja Reinhardt war das. Hier fehlt noch etwas und das sind die Kulturmeldungen, die hat Stefan Koldorf.
Der Vorsitzende des französischen Filmförderfonds Centre National du Cinéma Français, Dominique Boutonnat, steht unter dem Verdacht der sexuellen Nötigung. Die Polizei hat den 51-Jährigen heute in Gewahrsam genommen. Sein 22-jähriges Patenkind hat Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung erstattet. Nach Angaben des Fernsehsenders BFM-TV bestreitet Boutonnat die Vorwürfe. Der Film- und Fernsehproduzent steht seit Juli 2019 an der Spitze des Förderfonds. In Frankreich sind seit Jahresbeginn eine Reihe ähnlicher Vorwürfe gegen männliche Vertreter aus Filmbranche und Wissenschaft laut geworden. Anders als in Deutschland und anderen EU-Ländern gibt es dort kein gesetzliches Schutzalter für Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen. In Deutschland liegt es bei 14 Jahren. Das deutsche Pen-Zentrum hat die Chefredakteurin der unabhängigen Nachrichtenseite Mada Masr in Ägypten, Lina Atala, zum Ehrenmitglied ernannt. Bereits mehrfach sei die Journalistin bedroht, eingeschüchtert, behindert und auch kurzzeitig inhaftiert worden, teilte die Schriftstellervereinigung in Darmstadt mit. Die 1982 geborene Atala kämpfe seit Jahren gegen die Einschränkungen des unabhängigen Journalismus in ihrem Land. Die Online-Zeitung Mada Masr könne in Ägypten nicht mehr gelesen werden, weil sie 2017 von den Machthabern blockiert worden sei. Die Ernennung zum Ehrenmitglied des Deutschen Pen-Zentrums sei verknüpft mit der Sorge um Lina Atalas Sicherheit und ihr Wohlbefinden sowie mit der Hoffnung auf mehr Pressefreiheit und Demokratie in Ägypten. Das teilte der Vizepräsident des Deutschen Pen, Ralf Nestmeier, heute mit. Die staatlichen Museen in Italien haben im ersten Corona-Jahr 2020 nämlich einen Besucherrückgang von 75% gegenüber 2019 verzeichnet. Die Einnahmen sanken entsprechend von 240 Millionen auf 60 Millionen Euro. Das berichtet heute die Zeitschrift Familia Cristiana unter Berufung auf das Kulturministerium in Rom. Der Sektor Tourismus und Kultur trägt dem Ministerium zufolge 14% zum italienischen Bruttoinlandsprodukt bei. Der Generaldirektor der staatlichen Museen Italiens, Massimo Ossana, sprach sich für ein Überdenken der Museumskonzepte aus. Angesichts der Krise müssten die Einrichtungen sich stärker auf die örtliche Bevölkerung ausrichten.
Kultur heute war das, zuletzt mit den Kulturmeldungen und Stefan Koldehoff. Gleich geht's ja weiter mit den Nachrichten, ausführlich natürlich dann die Information am Abend um 17:50 Uhr. Insektenschutz und autonomes Fahren. Zwei Gesetze der Koalition sind dann dort Thema. Ihnen Dank für Ihr Interesse an Kultur heute. Michael Köhler. Guten Abend.